Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast CAJC fragt. CAJC, das ist die Chirurgische Arbeitsgemeinschaft Junge Chirurgie, die Teil der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist. Sie wurde im Jahr 2011 gegründet und feiert damit gerade ihren 10. Geburtstag. In unserem Podcast möchten wir diejenigen zu Wort kommen lassen, die die CAJC vorangebracht haben und uns täglich zu unserer Arbeit inspirieren. Viel Spaß mit Folge 1. Im ersten Teil unserer Podcast-Reihe sprechen wir mit Professor Jörn Gröne. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Josef Krankenhaus in Berlin und war Mitglied der ersten Stunde bei der CAJC. Erste Frage würde ich erstmal als Einstieg fragen, in welcher Form Sie denn eigentlich Teil der CAJC gewesen sind.
In welcher Form? Also letztendlich gab es die CAJC im Jahr 2011 noch gar nicht. Und letztendlich war es so, dass wir durch Aktivitäten auf Assistenten-Oberarztebene über unterschiedliche Kliniken dann in Kontakt mit der DGRV über meinen damaligen Chef, Herrn Professor Buhr, waren und sich dann die Möglichkeit ergeben hatte, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und quasi als Gründungsmitglied dann auch dann in Funktion zu treten und diese Arbeitsgemeinschaft aus der Taufe zu heben. Und somit war meine Funktion damals, das Gründungsmitglied zu sein, insbesondere mit dem Volker Fendrich aus Marburg, der jetzt in Hamburg seit einigen Jahren aktiv ist. Und wir beide haben zusammen dann mit weiteren jungen Kolleginnen und Kollegen die CAJC strukturiert, geformt, die ersten Schritte gemacht und somit meine erste Aufgabe dort war, Gründungsmitglied und Struktur zu schaffen, war meine Aufgabe dort.
Wie lange hat das gedauert, so von der ersten Idee, dass man so eine Arbeitsgemeinschaft gründen könnte, bis zur tatsächlichen Umsetzung?
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir schon 2010 über solche Ideen gesprochen und auch Gespräche mit Professor Buhr geführt, der aus der DGRV heraus auch ein großes Interesse bekundete, den jungen Chirurgen und Chirurgen eine Plattform zu geben, um insbesondere auch die Interessen der Jungen dann mehr zu Gehör zu bringen, auch in diesen Gremien arbeiten. Und von daher, das war 2010 und wir hatten dann ja einen Chirurgenkongress 2011 in München und das war der Zeitpunkt, wo das dann eben auch offiziell als Arbeitsgemeinschaft quasi gegründet wurde und auch publiziert wurde und wo Herr Fendrich und ich und dann gemeinsam war das noch mit Julia Holzhausen, ich glaube, die ist in Hildesheim aktiv und dem Daniel Wallböhmer und dann noch Janis Dimitrio und damals in Essen dann den ersten Vorstand auch gebildet haben. Genau, und das war dann auf dem Chirurgenkongress 2011 in München.
10 Jahre her, das Richtig. Ist ja auch das ja. Jubiläum, was wir jetzt damit feiern wollen ja. mit diesem Podcast. Was waren denn die Ziele, die Sie sich gesetzt haben am Anfang? Also was waren vielleicht auch die Probleme, die es gab zu der Zeit, wo Sie gesagt haben, dafür brauchen wir eine Arbeitsgemeinschaft?
Wir hatten 4 Gruppen gebildet, Karriere und Soziales war ein Schwerpunkt, eine Säule unserer Arbeitsgemeinschaft, dann die praktische und die theoretische Weiterbildung und dann die Frage nach der Struktur der Weiterbildung und zuletzt eben auch chirurgischer Nachwuchs, chirurgische Lehre. Das war sicherlich universitär auch mitgeprägt. Aber das waren so unsere Hauptthemenfelder, mit denen wir gestartet sind.
Und gab es ein Thema, was Sie besonders interessiert hat oder wo Sie sich besonders reingekniet haben?
Das war Themenpunkt theoretische und praktische Weiterbildung, also Skills-Kurse. Wie kriegt man das gut, wie man innerhalb der Klinik, aber auch außerhalb der Klinik Weiterbildung gestalten kann? Wie man einen Überblick, das war auch eine Sache, die mich bewegt hat, wie man Überblick über die zahlreichen Kurse kriegen kann, die in ganz Deutschland angeboten werden, ob das durch Kliniken, durch Industrie, national, international, letztendlich einen roten Faden für den Assistenten, Assistentin bekommt, welcher Kurs ist an welcher Stelle nun richtig und dass wir da eine letztendlich Datenbank generieren wollten, wo man letztendlich über Eingabe von Fakten, wie weit bin ich, welche Schwerpunkte interessieren mich, welche Kurse werden mir dann zu dem Zeitpunkt angeboten, in welcher Stadt, an welchem Ort, mit Preisen und dann gegebenenfalls auch entsprechenden Bewertungen. Das war eine Sache, die ich in der Arbeitsgruppe dann, also Unterarbeitsgruppe, mit vorangetrieben habe.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie das so weit umsetzen konnten, wie Sie sich damals gewünscht haben?
Das war letztendlich so wie häufig, dass man einsteigt mit sehr viel Enthusiasmus und dann erst im Rahmen der Arbeit und Analyse feststellt, dass das doch alles viel komplexer ist. Wir hatten eine sehr gute Unterstützung, was die Umsetzung EDV-technisch anging, durch Herrn Klinger bei der DGRV. Und wir haben, denke ich mal, ein ganz gutes Basismodell da integriert, haben aber gesehen, dass die Pflege, weil eben immer wieder neue Kurse kommen, andere Kurse gar nicht mehr stattfinden, erheblich aufwendig war. Ziel war das ja, möglichst individuell zu gestalten. Das heißt, ein Chirurg, Chirurgin geht ins Netz und sagt, okay, das bin ich, was brauche ich denn jetzt wirklich, und kriegt dann eine maßgeschneiderte Empfehlung, das brauchst du zu dem Zeitpunkt, du kannst das an dem und dem Ort machen, zu dem und dem Zeitpunkt. Die Diskussion ging dann auch so weit, dass man eben Zertifikate generieren kann für die Qualität einer Weiterbildung über die Fachgesellschaft, auch mit einem visionären Gedanken dahingehend, dass man sagt, okay, ich kann vielleicht für die Facharztweiterbildung dann Punkte sammeln über spezielle zertifizierte Kurse, über die Fachgesellschaft, die dann über die Ärztekammer anerkannt werden, die ich quasi sammeln muss, um überhaupt mich für den Facharzt melden zu dürfen. Und das waren alles Ideen, die diskutiert und weiterentwickelt wurden. Aber auch hier relativ schnell klar geworden ist, wie komplex dann auch die Generierung von Weiterbildungskurricula, Anforderungen der Ärztekammern etc. in Einklang zu bringen und wie viel Politik doch auch dahinter steckt.
Ja, das glaube ich. Es ist ja schon auch sehr interessant, wie aktuell diese Themen alle noch sind. Also wie uns exakt diese Themen auch heute noch beschäftigen. Und ich glaube, das ist für viele, gerade wo die Kurslandschaft immer größer wird und es zum Beispiel auch immer mehr Hands-on-Kurse gibt, wo man wirklich praktisch auch Fähigkeiten lernen kann, das ist ja eigentlich was man zwingend nutzen müsste im Grunde. Es gibt ja eigentlich keinen Grund in einem Fach, was ein Handwerk ist, das zu überspringen, dass man an einem Modell lernen kann. Also es ist ja in allen anderen Bereichen, macht man das auch so. Man wagt sich nicht direkt an die große Sache ran, sondern trainiert im Kleinen. Und eigentlich müsste man das noch viel mehr umsetzen.
Richtig, und das müsste eigentlich Pflichtbestandteil werden. Und damit dann ja auch Teil eines festgeschriebenen Curriculums, was erfüllt werden muss, um sich dann für die Facharztprüfung zu melden. Aber da haben wir dann die Schnittstelle zwischen Fachgesellschaft und Ärztekammer. Und dann kommen wir dann in die politische Ebene. Und das, was wir aus damaliger Sicht mitbekommen haben und auch natürlich jetzt im weiteren Verlauf mit begleiten, zeigt einfach, wie anspruchsvoll das ist, wie sehr dann auch solche Weiterbildungsordnungen von unterschiedlichen Bereichen innerhalb der Chirurgie dann geprägt werden und die alle unter einen Hut zu kriegen, ob das die niedergelassenen Chirurgen sind, die Krankenhauschirurgen, Uni versus kleines Haus etc. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große und anspruchsvolle Aufgabe, da solche Bausteine mit zu integrieren und auch das zu diskutieren. Ja.
Sie waren ja lange an der Charité, also an einem universitären Haus, und sind jetzt an einem Lehrkrankenhaus, was immer noch groß ist, aber natürlich andere Kapazitäten hat, sage ich mal, als die Charité. Merken Sie das auch in der Lehre, dass da die Umsetzung schwieriger ist?
Naja, die Lehre ist doch deutlich umschriebener, sage ich mal, und nicht so breit natürlich wie an der Universität. Wir haben hier als Lehrkrankenhaus den Auftrag, PJ-Studierende zu begleiten und entsprechend im letzten Jahr ihre Ausbildung zu begleiten. Und das ist ein überschaubarer Bereich als eben die Lehre an der Universitätsklinik. Ich war lange auch Lehrkoordinator. Mit moderner Didaktik wurden die Angebote auch immer komplexer. Von daher ist es fast einfacher und deutlich besser umsetzbar, weil auch praktischer, hier PJ-Unterricht zu machen und PJler durch das Tertial zu begleiten, als eben die komplexe Lehre über ein ganzes Studium entsprechend zu gestalten. Wobei natürlich an der Uni auch dafür extra Freiräume sind oder mehr Freiräume sind als jetzt in der Routine eines akademischen Lehrkrankenhauses.
Kommt denn das Thema CAJC oder die DGAV mal auf, wenn man mit interessierten Studenten zusammenarbeitet?
Das ist interessant, wenn man die selber anspricht, hören sie wenig oder können wenige davon berichten, bisher in dem Tertial zum Beispiel keiner, dass im chirurgischen Bereich da Aktivitäten unter jungen Chirurgen sind, die sich sogar auch um Studentinnen und Studenten bemühen.
Glauben Sie denn, dass der Moment abzupassen, jemanden für im Grunde ein Ehrenamt zu begeistern, eher der Beginn der Tätigkeit ist? Oder kann man vielleicht doch schon die Studenten motivieren und das auch als Teil der Werbung für den Beruf sehen, dass wir eine Vertretung haben, die sich um die Jungen kümmert?
Wenn man Menschen begeistern kann für eine Sache, dann schafft man das auch, dass sie über das Normale hinaus Energie da reinbringen. Das heißt, man muss Themen wählen, die Studierende begeistern und man muss gucken, wo man sie abholt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man immer erst in einen Beruf einsteigen muss, um sich dann für das Fach auch, sagen wir mal, zu engagieren, neben dem normalen Fachlichen. Sondern man kann die sicherlich auch vorher abholen. Aber dann muss ein Angebot aus meiner Sicht schon vorher auch klar erkennbar sein für die Studierenden, warum das Sinn macht, sich in einem so frühen Stadium, wenn man sich für die Chirurgie interessiert, möglicherweise darüber hinaus auch dann zu organisieren oder an Aktivitäten der CAJC dann teilzunehmen.
Gibt es da Ideen, die Sie hätten, die wir umsetzen können?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie ja dieses Zertifikat, studentischer OP-Assistent, was, glaube ich, auch recht erfolgreich läuft. Die Idee finde ich ganz gut, dass man Studenten damit ja auch ganz praktisch und konkret an die Chirurgie heranführt, integriert, begeistern kann. Und wenn man die dann entsprechend coacht, begleitet, auch vielleicht damit schon im Rahmen des Studiums dann sie auch dafür begeistern kann, für die Zukunft was zu tun, also sich zu engagieren im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft oder Fachgesellschaft, wo sie mutmaßlich irgendwann mal auch dann arbeiten werden und einen Berufseinstieg haben. Wenn man sich die Lehre anguckt an der Universität, ist es häufig so, dass Fächer oder sagen wir mal Themengebiete, die auch sehr gut chirurgisch begleitet werden könnten, dann durch Naturwissenschaftler gemacht werden, einfach weil die Lehre so komplex, zeitlich komplex geworden ist, gerade in diesen Modellstudiengängen, sodass der direkte Kontakt der chirurgischen Dozenten zur Breite der Studierenden verloren geht, weil das häufig einzelne Kurse sind und es eben sein kann, dass eigentlich ein Thema, wo man Studierenden auch extrem gut begeistern könnte für ein chirurgisches Fach, dann durch einen konservativen Mediziner gehalten wird, weil es ein onkologisches Thema ist, was man theoretisch auch dann über einen Nicht-Chirurgen verbreiten kann. Und das war meine Erfahrung an der Charité, dass wenn man den Unterricht gut macht, dass man dort dann auch schon ab dem 4., 5., 6. Semester in Modellstudiengängen auch Interessierte gewinnen kann, die man dann über eine Doktorarbeit und dann mussten ja teilweise auch so Hausarbeiten vorschreiben, dann gewinnen kann und dann ins Fach reinholen kann. Und da ist sicherlich die Idee über die CAJC-Fach oder Thema studentische oder Lehre sicherlich auch eine Möglichkeit, da noch Ideen zu entwickeln, wie man das in irgendeiner Form unterstützen kann, diesen Kontakt über die Lehre auch zu nutzen, um Studierende dann zum Beispiel auch ins Fach Chirurgie, aber auch in die CAJC zu bekommen.
Ich glaube, dass es ja auch vielen so geht, dass sie sich an Chirurgen oder generell an Ärzte erinnern können, die sie in ihrer studentischen Zeit erlebt haben, an die sie sich erinnern, die irgendwie ein Auslöser waren dafür, dass sie sich überlegt haben, ein Fach zu machen. Ich glaube, die meisten haben so eine Geschichte von jemandem, wo sie sagen, der war das, der Charisma hatte, der vielleicht auch nicht nur Handwerker war als Chirurg, sondern der eine besondere Gabe hatte, auch mit Patienten umzugehen.
Absolut. Ich glaube auch natürlich Vorbild leben ist entscheidend, um Menschen zu begeistern. Und das sieht man eben auch, wie Sie das auch gesagt haben, wenn man das vorlebt, dann kriegt man auch gerade Studierende, die noch unentschlossen sind, auch begeistert für eine Sache, weil sie sehen, das lohnt sich, das ist, man kann viel Gutes bewirken, es ist auch noch spannend, es ist aufregend. Ich glaube, dieses Empathische in solchen Krisensituationen wie einer notwendigen Chirurgie ist entscheidend und ganz wichtig. Und das kann man vorleben, da kann man begeistern, da kann man sicherlich Nachwuchs auch mit generieren. Die Frage ist eben, inwieweit man als Arbeitsgemeinschaft das strukturiert eben anwenden kann. Das ist sicherlich schwierig, weil es immer an Einzelpersonen hängt. Ja, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich wichtig, und das kann man auch über die CAJC sicherlich nutzen, gerade den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klarzumachen, dass das entscheidend ist und auch diese Skills vielleicht auch zu verbreiten, auch solche Kurse innerhalb der CAJC oder solche Themen innerhalb der CAJC über Kurse dann einfach zu verbreiten. Weil wenn ich mir überlege, was ich in meinem Studium an Kursen hatte, Vorlesungen hatte, um genau diese Skills zu lernen, würde ich fast jetzt aus dem Ärmel sagen, so gut wie gar keine. In neuen Studiengängen gibt es das mehr, das ist auch gut so. Aber am meisten hat mich eben auch geprägt, wenn ein, ob das nun jüngerer Mitarbeiter war, also aus meiner Sicht damals natürlich noch älter, aber jüngerer Assistent oder Oberarzt oder Oberärztin war, die mich einfach mitgenommen haben und begeistert haben, bei denen ich bei Aufklärungen dabei war, wo ich dabei war, wenn ja, Krisensituationen besprochen wurden, Lösungen gefunden wurden, getröstet wurde und eben auch gute und schlechte Nachrichten überbracht wurden. Das hat mich im Prinzip ja, begeistert auch für diesen Beruf und mir gezeigt, dass man da ja, extrem viel draus ziehen kann. Und das sind einzelne Personen, Vorbilder, Role Models, die genau den Ausschlag dann machen. Ja.
War für Sie denn von Anfang an klar, dass Sie Chirurg werden oder gab es da noch andere Optionen?
Naja, eigentlich wollte ich ja Kapitän werden. dann war aber irgendwie der Posten auf dem Kreuzfahrtschiff schon besetzt und dann hatte ich, nein, es war eigentlich relativ klar, ich habe in der 10. oder 11. Klasse macht man dieses Berufspraktikum in der Schule und das habe ich schon beim niedergelassenen Chirurgen gemacht und habe das begleitet und war da schon extrem fasziniert und ich weiß, in der Pause in der Praxis mittags durfte ich dann immer in dem Büro von dem Chirurgen ein bisschen stöbern in seiner Literatur und der hatte diese Reihe Chirurgische Praxis abonniert und die war neben viel Text auch extrem gut bebildert und da bin ich immer tief rein und habe gesehen, wie faszinierend doch Chirurgie sein kann. Das war von A bis Z alles gut illustriert und beschrieben und habe dann eigentlich relativ klar auch gewusst, dass es was mit Operieren zu tun haben musste, war aber jetzt noch nicht 100% auf die Viszeralchirurgie festgelegt, aber ich wusste, es ist was Chirurgisches auf jeden Fall, also schon relativ früh, nachdem das mit dem Kapitän sich erledigt hatte.
Ja, das kann man aber ja vielleicht als Zweitlaufbahn nochmal ins Auge fassen.
Ja klar, ja, letztendlich ist man ja auch ein kleiner Kapitän geworden.
Das stimmt.
Und genau.
Ja. Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht? Ich habe mal irgendwann von einem älteren Chirurgen die Aussage gehört, dass er die Leute, die er erst noch überzeugen muss, gar nicht als Mitarbeiter haben möchte. Glauben Sie, dass derjenige der bessere Mitarbeiter ist, der das schon immer weiß?
Es ist natürlich immer bequem, wenn man Leute um sich herum hat, die von alleine aus laufen und rennen und in die gleiche Richtung rennen, wie man selbst auch möchte. Andererseits ist es natürlich auch reizvoll, schlummernde Potenziale zu wecken. Und natürlich muss man immer irgendwo auch sehen, dass da eine Chance ist, jemanden mitzunehmen oder zu begeistern. Heutzutage ist es auch nicht so, dass man nur umgeben ist von Menschen, die einfach in die gleiche Richtung rennen und ausnahmslos genau dieses Programm, was man vielleicht selber im Kopf hat, übernehmen, sondern auch, was auch gut ist, kritische Fragen stellen und eigene Ideen haben, Konzepte haben und vielleicht auch erstmal anders ticken. Ich glaube auch, dass man mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem viel gewinnen kann und es sich auf jeden Fall lohnt, auch diese Mitarbeiter mitzunehmen. Also ich bin sehr froh, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Charaktere zum Beispiel in unserem Team haben, die aber in der Basis oder im Grunde alle die gleiche Einstellung haben zum Patienten, zum medizinischen Problem, das zu lösen, die gleiche Einstellung zur Arbeit. Und ich glaube, das Entscheidende.
Glauben Sie, dass sich die Studenten und die Berufsanfänger verändert haben in der letzten Zeit?
Man tendiert dazu, dass die neuen Generationen mehr Fragen stellen, mehr Work-Life-Balance haben wollen, Sachen mehr hinterfragen, als das vielleicht eine Generation davor oder zwei Generationen davor gemacht haben. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Dass die Einstellung dieser neuen Generation ist im Einzelfall genauso im Hinblick auf Arbeit, Arbeitsintensität. Das heißt, sie sind genauso leistungsbereit. Und ich sehe auch bei vielen extrem viel Bereitschaft, auch neben der hauptsächlichen Arbeit andere Sachen zu machen, Aufgaben zu übernehmen, sodass ich mich so ein bisschen schwer tue, so ein pauschales Generationenurteil zu fällen und zu sagen, okay, nee, das war früher komplett anders. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass das vielleicht jetzt selektierter ist und die Leute das vielleicht bewusster machen und dass in den früheren Generationen das vielleicht häufig gemacht wurde, weil für einen selbst das einfach klar war, dass man das machen muss, ohne das jetzt groß zu hinterfragen. Aber ansonsten, mein Eindruck ist, dass die jetzige Generation viel Fragen stellt, mitgenommen werden will und integriert werden will und das auch mehr einfordert, was anspruchsvoll ist, aber auch sehr befruchtend und sehr viel Spaß macht.
Das war ja auch eines der Themen, das Sie sehr wichtig fanden zu Beginn der Gründung der CAJC. Die Einbindung, wie ist es mit Familie, was gibt es noch, wie können wir das vereinbaren? Ich denke, das sind Themen, die sich in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht verändert haben. Es ist was, wo man offensichtlich damals schon drüber nachgedacht hat und ja jetzt immer noch und umso mehr darüber nachdenkt.
Ja, also tagtäglich. Also das ist so, die Chirurgie wird weiblich. Das haben wir irgendwie Anfang der 2000er gehört und haben das auch gespürt, dass damals unser Team dann eben von den neuen Kolleginnen dann eben zu 60% weiblich waren, dann teilweise sogar 70% weiblich waren von den Neueinstellungen und das natürlich absehbar war, dass dort dann auch zunehmend auch bei den Männern sowas wie Elternzeit, klar, dann Ausfälle zu kompensieren war und dass man das integrieren musste, dass dann nicht die Karriere im Prinzip endete oder dass gerade an der Universität ein No-Go-Kriterium war, wenn man eine Laufbahn gestartet hat und dann in Elternzeit geht, dass es danach dann nur noch in die Poliklinik geht oder die Wiederkehr nach einer oder zwei Schwangerschaften dann eben auch entsprechend im Patientenmanagement endete. Das sind keine Entwicklungen für die Zukunft und wir müssen darauf gute Antworten finden, dass man eben auch unter den heutigen Bedingungen mit Arbeitszeitgesetz und Aufgabenverteilung genau in diesem Bereich eine gute Reintegration schafft und auch damit dann Motivation natürlich auch für die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft, viel zu geben, weil sie wissen, selbst wenn sie für eine längere Zeit aus dem Berufsalltag ausscheiden, dass sie wissen, danach kann es weitergehen und es gibt gute Konzepte.
Gibt es denn jetzt hier an Ihrer Klinik zum Beispiel Konzepte für Teilzeit und einfach andere Arbeitsmodelle, sage ich mal, als sie in der Vergangenheit nur bekannt waren?
Also Teilzeit ja. Also wir haben Mitarbeiterinnen, die in Teilzeit arbeiten. Das haben wir konkret so gelöst, dass wir Anteil der Arbeitszeit als volle Tage eben freigeben und nicht den Tag einfach um den Anteil kürzen, weil das einfach im Ablauf besser reinpasst und auch die Integration in die ganzen Dienstsysteme dann viel besser funktioniert und auch rückblickend zu viel Zufriedenheit beim Team insgesamt, aber vor allem dann bei den Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern geführt hat. Und dabei nimmt der oder diejenige komplett an allen Rotationen oder allen Bereichen, die abzuarbeiten sind, teil. Und wie gesagt, ist entsprechend der reduzierten Arbeitszeit dann tageweise über den Monat raus, also häufiger weg.
Und haben Sie das Gefühl, dass das die Weiterbildung einschränkt oder kann man das so gestalten, dass natürlich quasi die Facharztausbildung zum Teil dann länger dauert, das ist ja selbstverständlich, aber dass trotzdem nicht so große Lücken entstehen, dass wirklich das Wissen auch weitergegeben werden kann?
Ja, ich glaube, dadurch, dass wir das integrieren in den Alltag, nur dass der oder diejenige dann häufiger mal weg ist, ermöglicht natürlich das, was wir im Rahmen der Routine an Weiterbildung erleben, zu 100%. Also das heißt, ob das nun Konferenzen sind, ob das M&M-Konferenz oder viszeralmedizinische Konferenz, Tumorkonferenz, dann Fortbildung innerhalb der Klinik, Dann können die ja jederzeit teilnehmen. Das heißt, das funktioniert. Das, was an außerklinischen Veranstaltungen läuft, ist ja sowieso frei dann zu organisieren. Das ist ja unabhängig vom Klinikalltag. Also von daher geht das natürlich zu integrieren. Und da wir versuchen, keine Sonderrolle für diese Mitarbeiter zu definieren, indem wir Aufgabenfelder beschneiden oder eingrenzen. Das heißt, also bestimmte Operationen dann nicht mehr machen. Also das vermeiden wir, das machen wir nicht. Ist das im Prinzip einfach nur eine Verlängerung der Weiterbildungszeit. Wenn man vor Ort ist, ist das die Zeit, wo man Sachen aufsaugen kann, erleben kann, erfahren kann, Patientenkontakt haben. Das ist das, was später mal ihr ganzer Wissensschatz wird. Der wird dadurch gespeist. Und je mehr Sie diesen Kontakt haben, desto mehr werden Sie auch diesen Wissensschatz, Erfahrungsschatz einfach vergrößern können. Und ich denke, wir sollten offen sein, solche Lösungen zu finden und dann versuchen, da für beide Seiten eigentlich ein bestmögliches Ergebnis zu bekommen. Und da muss man offen sein und verdammt kreativ auch sein. Aber wenn man das hinbekommt, dann ist das auch absoluter Mehrwert fürs Team. Und auch letztendlich hier Vorbild für die auch größtenteils eben weiblichen Mitarbeiterinnen dann, die sehen, okay, wenn ich dann in 4 Jahren selber eine Familie gründe, heißt es für mich nicht, dass es dann vorbei ist. Damit sind sie vielleicht auch motivierter, bis zu diesem Zeitpunkt sich viel mehr einzubringen in die Klinik. Und von daher glaube ich, ist das unterm Strich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der erlebten Praxis ist es ein Mehrwert, wenn man dafür Lösungen findet und das auch so vorlebt. Ja.
Ja, und ich denke, es ist auch ein guter Punkt, Werbung für unser Fach zu machen, dass sich das geändert hat. Und ich glaube, wenn wir vorleben können, dass es diese Modelle gibt und dass das einfach Normalität wird, dass man dann einfach das Fach noch attraktiver macht. Gibt es irgendwas, was Sie glauben, was Ihnen die Arbeit gebracht hat? Wo Sie sagen können, deswegen sollte man mitarbeiten?
Also ich glaube, das Größte Intensivste, was ich erlebt habe, ist, dass man mit Ideen und Konzepten, um eine Situation für sich selbst zu verbessern, eben nicht alleine ist, sondern gemeinsam ganz andere Basis hat, um auch Sachen dann zu bewegen. Man kann sich dann strukturierter austauschen, kriegt auch in dieser Plattform oder auf dieser Plattform viel mehr mit, wie es woanders läuft. Das sind dann nicht diese 4-Augen-Gespräche nach irgendeinem Kongress, sondern es ist wirklich strukturiert. Von daher, dieses strukturierte Rangehen an Aufgaben, Herausforderungen im Rahmen der Weiterbildung, der beruflichen Karriere im Bereich Chirurgie, ja, das sehe ich als riesen Vorteil und das habe ich mitgenommen und als positive Erfahrung, dass das darüber möglich war.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Professor Gröne für das Gespräch und hoffen, Ihnen und Euch hat unser erster CAJC-Podcast gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.